Das ist ein Podcast über Videospiele. Mit dem Motto, spielen wie beim ersten Mal. Blind Date Gamer. Mit Boris Kretzinger und André Eimann.
Hallo Boris, ich grüße dich.
Moin André.
Boris, hast du Lust auf ein kleines Abenteuer mit mir?
Na gut.
Na gut, dann habe ich heute genau das Richtige für dich. Denn wir sprechen heute über Lily Adventure für das Atari VCS. Hast du schon mal von diesem Titel gehört?
Ja, ich habe tatsächlich schon mal von diesem Titel gehört.
In der Vergangenheit oder erst jüngst, als wir uns auf den Podcast jetzt vorbereitet haben ein wenig?
Erst jüngst. Vorher eigentlich nicht. War mir relativ neu, das Ding. Also ich hatte den Namen schon gehört, aber ich habe kein konkretes Spiel damit verbunden.
Ja, das ging mir genauso. Also ich habe mich dann auch ein bisschen eingelesen und hab das natürlich auch dann in Ruhe gespielt und hab dann auch gelernt, dass es von Lily Adventure auch verschiedene Fassungen gibt. Mhm. Zum Beispiel gibt es eine Version von der Quelle International, die heißt dann Alices Abenteuer. Und Thundervision hat das ganze Ding dann irgendwie Jackie Adventure genannt. Und besonders schön fand ich eigentlich die Namensgebung von ITT Family Games. Da heißt es nämlich Wilma Wanderer. Das klingt doch sehr schön, oder?
Ja, mehr geht eigentlich nicht.
Hast du denn mal geschaut? Wer hat das gemacht? Weißt du das irgendwie?
Eigentlich ist es von Homevision, der Publisher aus Belgien, wenn ich das richtig gelesen habe. Und gemacht hat es eigentlich die wunderbare Firma Taiwan Gem International Corporation. Geht wunderbar leicht von der Zunge und wer kennt sie nicht?
Ja, genau. Also ich glaube, beides kannte ich vorher nicht. Weder Gem International Corporation noch irgendwie VDI. Das klingt erstmal wie so eine Industrieabkürzung. Video Direct International aus Belgien. Ja, keine Ahnung. In Brüssel wahrscheinlich. Und die haben tatsächlich, genau, in Taiwan das entwickeln lassen. Da ist dann nicht nur ein Spiel bei entstanden, sondern die Firma Gem International hat, glaube ich, im Jahr 1983 dann über 30 Spielmodule.
Wahnsinn.
Menge, oder?
In einem Jahr wohlgemerkt.
Ja, in einem Jahr. Das ist, also, ich meine, fürs VCS kamen natürlich eine ganze Menge Spiele raus zu der Zeit. Aber dass selbst so kleine, relativ unbekannte Studios denn solche Mengen produziert haben, das war mir auch nicht bekannt.
Tja, Hashtag Videogame Crash, ne? 1983. Also 30 ja. Titel allein von so einer kleinen Schmiede, da weißt du schon Bescheid.
Ja, genau. Ich habe da mal reingeschaut. Also Gem International hat irgendwie auch diverse Hacks noch gemacht. Also Modifikationen, mehr oder weniger zulässige Modifikationen. Also Tennis zum Beispiel von Activision oder Missile Command von Atari haben sie auch noch verwurstet. Es hieß dort dann, glaube ich, Cinemax, was auch immer das heißen soll oder wieso. Ein Titel, der ein bisschen ähnlich auch ist, wir kommen nachher nochmal drauf zurück, ist Bobby geht nach Hause.
Genau, ja, den kennt man am ehesten auch noch von diesen Taiwan-Spielen, würde ich mal behaupten.
Ja, genau. Den haben sie damals dann Jackie Jump genannt. Also sehr kuriose Namen auf jeden Fall. Was mich am meisten begeistert hat, ist, dass diese Firma letzten Endes auch noch eine eigene Spielkonsole entwickelt hat. Das wusste ich überhaupt nicht. Und ich habe auch noch nie was davon gehört. Die hieß irgendwie HVC 2001. Hast du das schon mal gehört?
HVC 2001? Nee, klingt nach so einer gängigen Abkürzung. Damals musste ja alles irgendwie 2001 heißen. Nur Kubrick-Fans unterwegs scheinbar. Aber ja. Nee, sagt mir gar nichts.
Das mag vielleicht für Sammler interessant sein, weil ich habe das quasi auch nur in der Werbung gefunden oder in der B-Werbung gefunden, aber nie was davon gehört und auch noch nie in meinem Leben gesehen, obwohl ich schon ein paar Konsolen auch kenne, die Exoten sind, aber das habe ich noch nie gehört. Ist ja mal spannend, das nochmal zu erforschen vielleicht. Naja, wir wollen ja über Lily Adventure reden und Lily Adventure war auf jeden Fall die Kassette oder das Modul Nummer 17 von Homevision und kam 1983 auf den Markt, wie wir schon festgestellt haben. Ja, und du hast es auch schon erwähnt, 83 war ja auch ein Jahr, das fürs Atari VCS, das ist die Plattform, auf der das Spiel erschienen ist, sehr potent war. Ich habe mal ein bisschen geguckt. Also Enduro von Activision zum Beispiel kam da raus.
Ah, schönes Spiel.
Genau. Oder Decathlon, der Joystick-Killer.
In der Tat, ja, das war nichts für schwache Joysticks.
Genau. Du hast ja schon den Videogame Crash angesprochen. Der ging 83 los, kann man sagen, ne? Ende 83, ist das richtig so?
Sozusagen. Ich glaube, der zog sich ein paar Jahre. Von 83 bis 84, 85. Also ich glaube, aufhören tut er eigentlich erst mit dem Release des NES in Nordamerika.
Das war quasi die erste Zäsur der Industrie, kann man so sagen.
Ja, kann man so sagen, definitiv.
Also hier in Europa auf jeden Fall, glaube ich, haben ja verschiedene Faktoren da reingespielt. Also ich, klar, das haben wir beide wahrscheinlich miterlebt. Der Wechsel auf den Heimcomputer war ein wesentlicher Aspekt, also dass die Konsolen sozusagen nicht mehr mithalten konnten und man da einen Technologieschritt im Grunde auch ein bisschen verschlafen hat und nicht damit gerechnet hat, dass der Markt dann einbricht.
Ja, definitiv. Es kam natürlich aber auch unglaublich viel Schrott raus. Es wird ja immer unfairerweise, muss man sagen, E.T. herangezogen von Atari als Ursache des ganzen Videospiel-Crashs, aber es ist natürlich nicht so.
Nee, das ist garantiert nicht so. Es hat natürlich komplementäre Gründe und wenn man mal sieht, wie viele Spielehersteller es gab, allein fürs VCS, die haben den Markt ja wirklich überschwemmt in jede Richtung.
Ja.
Wo wir gerade von sprechen, Atari VCS, hast du die Konsole damals besessen?
Tatsächlich, ja. Und zwar hatte mein Bruder ein VCS damals von Quelle bestellt über meine Mutter. Ich habe das Gerät hier noch in Originalverpackung mit Rechnung von Quelle. Super. So eine Force-Switch-Konsole, also noch so ein schönes altes mit diesem Pseudo-Holzfurnier. Wir hatten auch nur ein einziges Spiel für diese Konsole, Pac-Man.
Das flackernde Pac-Man,
aber wir haben es alle geliebt. Sogar meine Mutter hat, wenn mein Bruder nicht da war, sich das Atari geschnappt, das angemacht und Pac-Man gespielt. Ja. Es waren wirklich alle im Pac-Man-Fieber.
Ja, das glaube ich. Das war das dran, eine echte Spielhallenumsetzung, ne? Das kann man nicht anders sagen.
Ja, sehr eigen, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber auch wenn sie ziemlich anders war als das Spielhallen-Original, war es doch ein schönes Spiel. Es hat viel Spaß gemacht. Ich spiele es auch heute ehrlicherweise noch gerne.
Ja, das stimmt. Das ist auch das wichtigste Modul gewesen, glaube ich, auf der Plattform. Ne? Also ich habe mal geschaut, auch 7 Millionen Verkäufe für Pac-Man und 30 Millionen Einheiten der Konsole an sich.
Ja, das spricht für sich, ja.
Da kriegt man schon mal ein Gefühl für die Gewichtung dieses Spiels sozusagen auf der Plattform. Ne?
Ja, definitiv.
Ja gut, das VCS war natürlich zu der Zeit sowieso das dominierende System ab 77 quasi, also in Amerika, 77 erschienen und wurde bis 91 verkauft. Das ist auch ein unglaublich langer Zeitraum.
Ja, wirklich wahr.
Und ja, weil die zweite Konsolengeneration hat, die ja stark geprägt war von der Trennung von Hardware und Software. Also zum ersten Mal hatte man quasi dann die Software auf Steckmodulen, die man in die Hardware stecken konnte und dadurch war das Ganze natürlich enorm flexibel und auch ausbaufähig für den Hersteller.
Ja, korrekt. War sehr, genau wie du schon sagst, flexibel, sehr variabel und machte damit natürlich Tür und Tor auf für jeden, der im Prinzip eine Platine printen und irgendwie ein Gehäuse drumherum nabeln konnte. Ja. Alles konnte verkauft werden, alles konnte produziert werden.
Weißt du, wie viel Spiele auf dem VCS erschienen sind? Oder kannst du das schätzen?
Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, müsste ich nachgucken, aber es war mit Sicherheit dick vierstellig.
1200.
Ach ja.
Ich finde das schon viel. Also, ich sag mal, für die Zeit. Ne? Das ist ja, also es gab ja keine Softwarevertriebswege.
So gesehen.
Wurde ja alles geschippt und irgendwie durch die Gegend gekarrt und also, es ist ja eine Menge Plastik. Wahnsinn, also.
Ja, respektabel. Für die Zeit schon echt top.
Genau. Du hast ja auch schon gesagt, also es gab viele, viele Hersteller. Home Vision war eben einer davon. Taiwan, beziehungsweise Belgien und Taiwan. Und genau, und die haben halt Lily Adventure dann auf den Markt gebracht zu der Zeit. Ja, was wollen wir denn mal erzählen über das Genre? Was ist das für ein Genre?
Das ist, würde ich sagen, doch ein Jump'n'Run, ziemlich eindeutig. Und das war in der Zeit vielleicht sogar noch was Besondereres, als es das heute ist. Vor allem auf dem VCS.
Das stimmt. Es gab gar nicht so viele, auch nicht so viele gute, vor allen Dingen Jump'n'Run-Spiele. Genau, es ist so ein Multiscreen-Plattformer, ne? Also, bei Jump'n'Run denkt man ja immer so an so scrollende, horizontale Bildschirme. Ja. Und das ist es halt nicht, weil es wechselt von Bild zu Bild, ne? Also, das scrollt nicht von rechts nach links, sondern man geht durch die Bildschirme quasi hindurch. Wenn man am Ende des Bildschirms ist, wird der neue angezeigt. Und man vorne wieder beginnt sozusagen. Aber das ist schon vollkommen richtig gesagt. Es ist halt ein Lauf- und Sprengspiel, ne? Also, man muss sich halt hauptsächlich dann durch das Bild von links nach rechts durcharbeiten.
So ist es. So wird's ja auch in der Anleitung verkauft. Hast du die mal gelesen, die Anleitung?
Ja, habe ich.
Guter Mann.
Die fand ich auch sehr niedlich, muss ich sagen.
Ja.
Da kommen wir nochmal drauf zurück nachher. Wie war dann dein erster Eindruck von dem Spiel, als du damit angefangen hast?
Es steuert sich überraschend präzise und das holt einen direkt ab. Also es ist dankbarerweise auch eins von den Spielen. Es gab ja auf dem VCS auch Titel, die hast du angemacht und wusstest erstmal gar nicht, was passiert denn hier eigentlich? Und das ist Lily Adventure nicht. Du weißt direkt, aha, okay, das ist meine Figur, der muss jetzt hier rumspringen und aha, wenn ich dagegen laufe, bin ich tot. Und das ist relativ selbsterklärend, auch wenn du noch nie einen Jump'n'Run gespielt hast. Sehr einsteigerfreundlich. Ja, also da kommt man, glaube ich, gut rein. Und es ist auf den ersten Blick auch ein richtig schönes Spiel auf dem Atari 2600.
Mhm. Ging mir ganz ähnlich. Bin auch ohne Umwege ins Spiel gekommen. Und ich finde, es hat es einen sehr leicht gemacht. Es gab überhaupt keine Lernkurve. Die Bildsprache ist sehr klar, ne? Man kann also die Spielfigur gut erkennen. Und es ist einfach niedlich und bunt und fantasievoll, also richtig niedlich gestaltet, finde ich auch.
Ja, sehr, sehr ansehnlich auch. Also wenn ich mir so die Hintergründe angucke, die ich mir gerne länger angeguckt habe, aber es war doch so fordernd, dass man dafür gar nicht immer so viel Zeit hatte. Das war schon echt schnucklig, als ob da so ein Pixel Bob Ross irgendwie was hingeschmissen hätte an die Leinwand. Wirklich schön.
Ja, genau, auf mehreren Ebenen. Im Hintergrund sieht man die Landschaft und mich hat's irgendwie spontan an eins meiner Lieblingsspiele von damals erinnert, also eine ganz frühe Kindheitserinnerung, das war Smurf Rescue in Gargamel's Castle von Coleco. Und das Smurf-Spiel ist natürlich schon auch noch etwas anderes von der Qualität, aber eben diese kindliche Aufmachung. Also das spricht einen sofort an, finde ich. Ne? Man weiß genau, wie du sagtest, auch eigentlich gleich, was man tun muss, ne? Ja, das ist echt niedlich, das stimmt. Du hast die Anleitung ja schon mal angesprochen. Da gibt's ja auch, also es ist ja eine kleine Story, gibt's ja auch.
Ja.
Also, die ist zwar sehr klein, dadurch wird auch nochmal ganz klar, wer hier angesprochen werden soll. Aber da heißt es zum Beispiel drin, irgendwie spring, spring, spring. Kleine Lilly, spring nach Hause, spring über die wilden Tiere, spring in den schönen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Also das ist doch echt, das ist doch toll, oder?
Das ist total super. Und also da gibt's ja noch eine längere Version. Das hat schon was von Poetry Slam eigentlich, was sie da fabriziert haben. Und es ist eine von den Anleitungen, die, wenn du sie liest, weißt du sofort, das hat irgendwas, das ist nicht originär in Deutsch erschienen. Das ist garantiert in irgendeiner anderen Sprache, macht das vielleicht ein bisschen mehr Sinn und wirkt ein bisschen realistischer oder so. Also weiß ich nicht. Das ist schon ein bisschen strange.
Ja, das stimmt. Aber das Setting ist auch gleichgesetzt, ne? Also es geht um ein Hüpfspiel, weil Lilly muss ja springen. Und dann geht's um die vier Jahreszeiten, die werden ja auch erwähnt. Und das Ziel ist auch ganz klar, also Lilly soll gesund und unversehrt nach Hause kommen. Ne?
Genau, denn die kleine Lilly, wenn sie anfängt, hat ja 5 Leben. Und wenn sie tot ist, so heißt es in der Anleitung, verliert sie ein Leben. Ach so, ja, wer hätte es gedacht.
Fand ich auch sehr hilfreich, die Erklärung, genau.
Super.
Ja, genau. Also die Bildsprache und auch die Aufmachung, die richtet sich eindeutig an Kinder im Kleinkindalter, würde ich sagen.
Ja.
Ich schätze mal so unter 10 Jahren. Insofern ist es auch sehr simpel gestaltet, ne? Also die wichtigen Objekte sind gut zu erkennen und es ist halt sehr kindgerecht gestaltet.
Auf jeden Fall.
Obwohl es hochgerechnet ja dann schon, ich glaube, über 256 Szenen gibt es, glaube ich, ne? Pro Jahreszeit 4 Szenen und die werden dann so durchiteriert quasi. Also man beginnt dann quasi im Frühling und endet im Winter. Und so geht man halt dann da durch. Ne?
Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe es nicht durchgespielt. Ich weiß nicht, wie weit du gekommen bist. Es ist irgendwann, möchtest du den Joystick an die Wand werfen, es ist nicht mehr feierlich. Ich habe dann auch, es waren vielleicht, keine Ahnung, knapp 30 oder so Bildschirme, habe ich halt gespielt und so. Manchmal musst du auch wirklich Glück haben, dass das Timing der Gegner so ist, dass du da durchkommst. Da ist nichts mit Geschicklichkeit zu machen. Passt es einfach manchmal nicht. Dann habe ich mir danach dann Longplay, also was heißt ein Longplay? Ja, es ist ein Longplay auf YouTube angesehen, wo irgendjemand 1:30 oder so dieses Spiel gespielt hat.
Das ist so toll.
Es ist, ja, aus dem Ton ausmachen, dann kann man es ertragen. 1:30 und es war immer noch kein Ende in Sicht. Also ich weiß nicht, 256 oder 55 Bildschirme, ob das schon mal jemand wirklich durchgespielt hat. Und was ist vor allem dann am Ende? Gibt's ein richtiges Ende? Weißt du das?
Ich habe es auch nicht durchgespielt, natürlich. in der Anleitung steht, dass es kein Ende gibt, es geht dann von vorn wieder los. Also das ist quasi jetzt der Spoiler. Aber nee, es gibt keine Auflösung wie bei irgendeinem späteren Spiel, wo es jetzt eine Belohnung gibt oder irgendeinen Goldschatz, den man findet. Das setzt sich dann von vorn wieder fort.
Ich finde das ein bisschen enttäuschend. Auch vor allem im Vergleich zu Bobby geht nach Hause. Der gute Bobby, der ist ja am Ende in seinem Häuschen da, macht einen Kamin an, liest ein Buch, keine Ahnung, ist auf jeden Fall super. Game over.
Ja.
Und Lilly ist in so einer Endlosscheiße gefangen. Das ist doch nicht fair.
Ja, das ist nicht sehr nett. Das finde ich auch. Das hätte man durchaus noch mal überdenken können im Design. Das stimmt.
Naja.
Ja, es geht einfach los Und ja, es gibt durchaus knifflige Momente. Also Lilly ist im Grunde schon auch ein Geschicklichkeitsspiel. Und ich glaube, bei Kindern wird auf jeden Fall die Konzentration gefordert und auch die Geduld. Mhm. Und eben Augen-Hand-Koordination, ne? Also alles Kognitive. Das ist so ein typisch kognitives Spiel, wo man halt immer gucken muss und dann das Timing irgendwie schauen muss, wann man springt, dass einen nicht irgendwie ein böse Vogel erwischt und wann nicht neben die Brücke springt und so. Dann kann man das gut meistern, wenn man die Bewegungsmuster der Objekte sich so ein bisschen eingeprägt hat, ne?
Ja, das stimmt. Und zum Glück kann man auch sich, das bei Super Mario da auch war, im Sprung noch ein bisschen bewegen. Ja, du springst nicht irgendwo ab und bist dann allem ausgeliefert, sondern du musst ja teilweise, auch wenn du in der Luft bist, noch nachjustieren.
Gott sei Dank geht das, ja. Das hatten ja viele Spiele in dieser Zeit und das, davon bin ich immer dankbar gewesen, dass man in der Luft noch lenken kann quasi, ne? Um noch zu korrigieren. Also gerade diese Weiserbrücken oder irgendwelchen Krokodilen, die dann noch immer kommen und so. Aber es ist ein sehr pazifistisches Spiel, ne? Also schießen kann man nicht.
Stimmt.
Man ist sehr friedlich unterwegs und hat auch im Grunde nur den roten Knopf zum Springen und den Joystick zum Steuern. Und das war's im Grunde auch schon. Ne?
Richtig, ja.
Ich habe meine Kinder auch mal nachträglich rangesetzt, die sind jetzt ja 10. Und die haben es dann auch wirklich erstaunlich ausdauernd gespielt und gern gespielt. Und haben es als, ich zitiere hier mal, als so schwer ist es nicht. Und simpel bezeichnet. Wobei ich glaube, dass sie die herausfordernden Stellen dann auch noch gar nicht erreicht hatten zu den Zeiten.
Ich glaube auch. Also ja, es mag auf den ersten Blick simpel sein, aber ja, vermutlich, ich weiß nicht, ob ich heute als 10-Jähriger auch noch die Geduld hätte, dieses Spiel länger als 3-4 Bildschirme zu spielen, weil, come on. Also.
Ja. Ja gut, wir sind ja nicht mehr frei davon, sozusagen uns da hineinzufühlen wahrscheinlich.
Richtig, ja.
Wir haben schon so viel erfahren, aber die Kinder hat's noch begeistert und haben dann da irgendwie dem hungrigen Falken gekämpft und über die wachsenden Brücken sind sie gesprungen. Ganz süß.
Schön, schöne Sache. Apropos Tiere in dem Spiel, hast du ein paar alte Bekannte wiederentdeckt?
Ja, hab ich.
Na, sag mal.
Krokodile.
Ja, da haben sich ja hervorragend bei Pitfall bedient, die guten Herren.
Ja, genau. Pitfall. Also das ist richtig. Das kann man wirklich als Bildzitat quasi dahernehmen.
Wenn man das so charmant sagen möchte, ja.
Ist mir auch sofort aufgefallen. Wobei die Krokodile manchmal ja unter der Erde in so Wassertümpeln scheinbar schwimmen. Und einem da manchmal ja überhaupt gar nicht gefährlich werden. Also in diversen Bildschirmen läuft man ja oben drüber, also auf der Erde quasi. Und die bewegen sich unter einem und da kann man auch gar nicht hin. Das fand ich auch sehr interessant. Also manchmal sind sie nur Gestaltungselemente, sag ich mal.
Ja, das stimmt. Aber zusammen mit den Schildkröten sind sie halt manchmal auch notwendiges Transportmittel sozusagen.
Ja, genau. Muss man drüber springen, sehr genau präzise springen. Da wird man dann irgendwie über den Teichgrund. Das stimmt.
Genau, und du kannst ja auch auf denen reiten, aber nur, wenn sie die Schnauze zu haben. So war es ja bei Pitfall, glaube ich, auch. Und wenn sie die aufmachen, dann bist du natürlich direkt gefressen und das war's.
Ja, genau. Du hast vorhin schon mal die Musik angesprochen, da wollte ich auch noch was zu sagen. Das fand ich nicht ganz bemerkenswert. Ich habe es nämlich wirklich geschafft, dem Sound länger zuzuhören und dann auch ein paar Lieder identifiziert.
Ja, es sind gar nicht so wenige, ne?
Genau, das sind nämlich eine ganze Reihe. Also zwei konnte ich sofort erkennen. Das eine war nämlich Hänschen klein von Franz Wiedemann und das andere war Odo lieber Augustin von Markus Augustin. Und das sind ja beides alte Volkslieder, sag ich mal.
Stimmt.
Und die werden dann auch in verschiedenen Oktaven wiederholt. Das geht manchmal ein bisschen an die Hörnerven, sag ich mal. Gesamt gesehen, also künstlerisch gesehen, passt das sehr schön zu dem Spiel, finde ich. Und da meint nicht nur den Spielablauf ganz prima, sondern fügt sich in dieses ganze kindliche Setting wunderbar ein, fand ich.
Ja, und was ja auch wirklich beachtlich ist, also ich habe noch gefunden, Jingle Bells und Stille Nacht werden da auch gespielt.
Echt?
Ja, und zwar jahreszeitenabhängig. Du hüpfst durch diese Jahreszeiten und wenn du im Winter bist, dann hörst du eben Jingle Bells und Stille Nacht und im Frühling, Sommer und Herbst hörst du eben eher diese anderen Lieder. Das ist tatsächlich interessant und ich meine, dann haben die jetzt, Was haben wir jetzt gesagt? Das sind 5 Melodien, 255 oder 256 Screens. Was haben die denn da alles reingepresst in dieses Modul? Das ist schon wirklich richtig erstaunlich.
Ja, das ist wohl wahr. In der Tat. Also das begeistert mich ja immer wieder. Also was man da machen konnte damals.
Ja.
Wie wenig Mitteln und welchen Tricks und Kniffen die 4K oder 8K, ich weiß gar nicht, wie viel das Modul jetzt hat, denn da ausgenutzt haben.
Richtig. Aber gut, die Musik, also auch wenn man jetzt diese Stücke raushören kann, ist alles gut, aber ich weiß nicht, was sie da verkorkst haben im Vergleich zu Bobby geht nach Hause, weil es ist ja sozusagen zweistimmig und parallel zu der Melodie, die man ganz gut raushören kann, liegt darüber noch so ein komisches Tonteilgedudel. Ich weiß nicht, was da los ist, was für bewusstseinserweiternde Drogen die da eingeschmissen haben, um das gut zu finden. Und wer dann am Ende die Sportzigarette lange genug geraucht hat, um zu sagen, jo, das ist perfekt, genau so veröffentlichen wir das. Ich weiß nicht, aber tut irgendwie schon ein bisschen weh und ist auch schade, weil es könnte eigentlich besser sein, wenn sie das nicht so verbammelt hätten.
Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, ich bin trotzdem schwer begeistert, weil ich mir immer denke, das muss ja eine Form von künstlerischer Beratung gegeben haben. Also selbst bei so einem Spiel muss ja jemand diese Auswahl getroffen haben oder irgendwie die Idee gehabt haben, diese Volkslieder da hineinzupacken. Wahrscheinlich mit der Absicht zu sagen, ja, das ist toll, das passt für die Kinder, die erkennen das wieder, das sind so gute Nachtlieder und das möchten wir gerne in dem Spiel haben.
Muss wohl so gewesen sein.
Wie kommt das, ne? Also wenn man aus heutiger Sicht mal denkt, da ist irgendeine taiwanesische Programmierbude, sag ich mal, und die hackt da jetzt so ein Spiel runter. Trotzdem muss ja irgendeiner das Ding produziert haben oder ein Auge drauf gehabt haben. Wie ist das gelaufen damals? Auch in Bezug auf diese Firma Homevision jetzt? Das würde ich echt unheimlich gerne mal wissen. Da wäre es total spannend, einen Zeitzeugen zu finden oder so.
Ja, bin ich ganz bei dir. Das wäre echt super interessant. Überhaupt wäre es ganz spannend, irgendeinen von diesen entweder Kandidaten in Belgien oder auch, weil diese taiwanesische Firma ja auch so viel gemacht hat, auch Bit Corporation und andere Spezies, die ganz groß waren noch auf dem Atari eine Zeit lang. Es gibt so gut wie gar keine Zeitzeugendokumente darüber. Ne? Auch nicht auf großen Seiten wie Atari Age oder so. Du findest so gut wie nichts über diese Firmen.
Ja, das stimmt. Und es ist eben auch schade, dass man wenig Referenzen findet über die Entwickler an sich, also namentliche Referenzen. So wie das damals Activision gemacht hat. Activision war ja da auch Vorreiter, wie gesagt, das wissen wir. Aber dieser Produktionsprozess, ne, wie lief das ab?
Ja, unbedingt. Das wäre schon spannend. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Vielleicht taucht ja irgendwann mal da irgendeine spannende Info auf, aber wer weiß.
Einer der Hörer, vielleicht findet jemand noch was und kann noch dazu beitragen.
Das wäre stark.
Kanon und Entwicklung oder Kanon und Nachwirkung. Also es gab von Lady Adventure keinen Nachfolger und auch keinen zweiten Teil. Soweit ich weiß, hast du da was herausgefunden?
Nee, da gab es nichts. Interessant wäre natürlich auch zu wissen, wie das Verhältnis zwischen Lily und Bobby ist. Ist es die Schwester? Wird ja gar nicht so richtig referenziert. Man hätte daraus was machen können, aber leider bleibt auch das ungelöst vorläufig.
Ja, das stimmt. Das wäre interessant zu wissen, weil Lily ist ja nun auch halt dann ein weiblicher Protagonist. Ja. Da hätte man was rausholen können, ne? Ich habe hier das Originalmodul liegen in meiner linken Hand und die Abbildung auf dem Modul, die ist eindeutig asiatisch, hat Handschrift von der Zeichnung. Das ist aber eher als ein Junge zu erkennen, finde ich. Ja, der Vogel auf dem Bild ist auch kein hungriger Falke, sondern eher ein niedlicher Piepmatz, der irgendwie in türkisen Farbtönen mit hellrosa dargestellt wird. Und Schnecken laufen das Bild und Schlangen und Pilze. Also es ist sehr fantasievoll, typisch asiatisch, würde ich sagen, von der Art. Aber also einen weiblichen Held kann ich da auf diesem Bild nicht erkennen.
Das ist natürlich schade, zumal, also laut Titel Lily Adventure ist es ja eindeutig eine weibliche Heldin und auch so eine der ganz frühen, ne, neben Miss Pac-Man.
Genau, sie hat ja schon einen Zopf, man kann es ja erkennen, also ist eindeutig irgendwie als Mädchen zu erkennen, würde ich sagen.
Ja, definitiv.
Überhaupt wunderschön, wie wenig Pixeln quasi die Figur gestaltet ist und man doch erkennen kann, wie der Held ist und sich mit ihm auch gewissermaßen identifizieren kann, zumindest als Kind.
Ja, definitiv.
Genau, wir haben schon öfter Bobby geht nach Hause genannt oder Bobby's Going Home. Das ist tatsächlich ein aus dem Kanon gesehen ein vergleichbares Spiel. Ne?
Ja, ein bisschen kürzer halt oder halt, es hat halt ein klar definiertes Ziel. Das kannst du in 5 Minuten oder so durchspielen. Aber genau. Es ist im Prinzip sehr, 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 sehr ähnlich.
Hat auch die höhere Bekanntheit. Ne? Also wenn man mal schaut im Internet, auch bei den Videos und bei der Berichterstattung, da wird Bobby ganz oft angenannt. Von Lily habe ich fast noch nie was gehört. Also
so ist es, genau.
Genau, was noch ähnlich war, habe ich anfangs schon mal erwähnt, war für mich zumindest war das Smurf auf dem Kollegen. Und da fällt mir vor allen Dingen deshalb eine Ähnlichkeit auf, weil es eben auch so kindgerecht ist. Ne?
Ja.
So freundliche, fröhliche Spiele, die so ganz bunt sind und sehr einfach und für mich das Gefühl der Kindheit repräsentieren und wenig kompliziert wirken. Also das vorhin erwähnte Pitfall zum Beispiel ist schon ein ausgewachseneres Spiel, würde ich mal sagen.
Ja, definitiv. Wirkt ein bisschen erwachsener, obwohl es ja gar nicht so viel anders ist vom Handlungsablauf her.
Aber es hat eine gewisse, eine andere Art von Strenge, sag ich mal. Und es hat auch ein bisschen mehr Details. Also es ist ein bisschen besser ausgestaltet. Ne? Ja. Aber letzten Endes ist es auch so ein Spiel wie Lilly von der Logik her. Also es ist eben auch so ein Multiscreen-Plattformer. Ja, kann man schon so grob als Familie irgendwie damit einordnen.
Ja, doch.
Hast du denn für dich so Pros und Kontras, wenn du jetzt, nachdem du Lilly gespielt hast, wie ist dein persönliches Fazit, wenn du das so zusammenfassen müsstest?
Also ich bin tatsächlich ziemlich positiv überrascht von dem Spiel insgesamt. Das Kontra nehmen wir gleich mal vorne weg. Die Musik ist unerträglich. Vor allem, wenn man dann in späteren Levels immer wieder so an einer Stelle hängt, dann ist es wirklich nervig. Ich habe das Gedudel, ich muss es leider so krass sagen, dann irgendwann auch leiser gedreht. Ich wollte es nicht ganz ausmachen. Es hat ja auch einen Charme gewissen. Aber durch diese eben schon genannte Überlagerung von zwei Kanälen, die da irgendwie läuft und nicht gut abgemischt oder abgestimmt ist, wird es unangenehm.
Ja, es ist ein bisschen Kakophonie.
Ja, wirklich wahr, wirklich wahr. Davon abgesehen ist es fordernd, es wird also zunehmend schwerer. Manchmal sind die Stellen, habe ich das Gefühl, auch einfach nur unfair, weil zum Beispiel der Vogel die ganze Zeit über dir kreist, du gar nicht springen kannst über diese komischen Hüpfduhlen. Du musst dann aber gleichzeitig auch noch irgendwie über einen Abgrund springen, während das alles irgendwie passiert. Und da brauchst du einfach irgendwie ein paar Anläufe, bis das Timing dein eigenes, aber auch, dass der Gegner einfach so passt, dass du da weiterkommst mit dem Screen. Aber es ist auch irgendwie ein Spiel, das sehr gut verzeiht, weil ich habe nicht erlebt, dass ich da jetzt so schrecklich viele Leben verloren hätte.
Ja, aber kommt ja auch ständig neue Leben hinzu, ne?
Genau, also wirklich viel mehr, als man verlieren kann.
Genau, wir haben es auch, glaube ich, schon angerissen. Es läuft ja oben so eine Art Punkteuhr ab. Und wenn man dann den Screen wirklich schnell schafft, dann kriegt man halt viel Punkte. Wenn man lang braucht, dann ist die Punktezahl halt geringer. Das ist so das einzige taktische Element, sage ich mal, jetzt aus Sicht des Scorings. Mehr ist da eigentlich nicht zu machen an der Stelle.
Ja, so ist es.
Mir ging es ähnlich wie dir. Also die Musik habe ich im Laufe des Spiels immer leiser gemacht. Quasi mit laufender Progression wurde sie immer leiser.
Ja.
Aber ich habe trotzdem Lilly sofort ins Herz geschlossen, muss ich sagen. Ein wirklich fröhliches und buntes und freundliches Spiel. Es ist sehr einfach und hat bei mir eben auch diese Kindheitsgefühle nochmal ausgelöst von der Atari VCS-Ära. Das sind so diese goldenen Zeiten, ne?
Ist wirklich schön, mir ging's da eben genauso und war toll. Ich habe jetzt die Parallelen nochmal geguckt. Mein Highscore war 24.438 Punkte bei 34 Leben. Und dann war ich an der Stelle, wo ich mir dachte, Freunde, jetzt ist auch mal gut. Ja, vielen Dank.
Ja, da hast du was schon schön gesammelt, finde ich.
Ja, ich war eine Weile unterwegs. Aber wenn man sich diesen Longplay-Menschen anguckt, der hat, glaube ich, dann bis ins sechsstelligen Bereich gespielt oder so. Boah, verrückt.
Ja gut, das sind dann schon mehr so persönliche Ziele, ne, würde ich sagen.
Ja.
Ich würde im Fazit sagen, es ist ein, gehört zu den ersten Bildschirmabenteuern, wenn man klein ist, keine Ahnung, vielleicht 5, 6, 7 Jahre alt, da passt das sehr gut. Und da finde ich schon, dass man, wenn ich mich da ein bisschen hineinfühle nochmal, dass man da sehr angesprochen sein kann. Das Spiel nimmt einen halt sehr mit auf die Reise sozusagen. Ich habe es an meinen Jungs gesehen, das hat wunderbar funktioniert und mir hat es eben auch große Freude gemacht. Also, wer einmal mit Lilly gespielt hat, der wird sie wahrscheinlich nicht mehr vergessen, würde ich sagen.
Ja, die Kleine kann man schnell ins Herz schließen und wie wir ja schon gesagt haben, auch eine der ganz frühen Videospiel-Hauptdarstellerinnen. Also von daher verdient sie vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, als ihr zuteil wird.
Das stimmt. Wir haben irgendwie eingangs gesagt, die Firma Homevision hat über 30 Spielmodule veröffentlicht. Lilly Adventure wird auf jeden Fall immer als eines der ersten Spiele dieser Firma genannt, ist mir aufgefallen. Wäre es auch mal interessant zu wissen, woran das liegt, aber vielleicht schaue ich mir auch noch mal die anderen Module an, die die Firma veröffentlicht hat. Boris, sehr schön.
Ja Mensch, André.
Irgendwas zu Lilly noch hinterlassen?
Ja, die Frage ist natürlich jetzt, André, das war ja dein erstes Date mit Lilly. Würdest du dich auf ein zweites einlassen?
Auf jeden Fall würde ich mich auf ein zweites einlassen. Jetzt habe ich richtig Blut geleckt. Natürlich.
Verstehe.
Nein, sehr schön. Hat mir sehr gefallen. Also das finde ich sehr schön. Und ich finde es auch sehr schön, dass wir hier Spiele besprechen, die quasi jetzt keiner Norm in irgendeiner Form unterworfen sind. Also egal, wie alt sie sind oder wie komplex sie sind oder auf welche Plattform sie auch kommen. Es gibt zu jedem Spiel etwas Berichtenswertes, glaube ich. Und Lilly hat das auch nochmal eindrucksvoll gezeigt, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wer hätte das gedacht? Ein Atari 2600-Spiel macht man sich ja jetzt erstmal nicht so viel Gedanken, denkt sich, ob, naja, die olle Möhre, aber da steckt doch tatsächlich mehr drin, als man auf den ersten Blick glauben mag.
Das auf jeden Fall. Gut, Boris, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
Ja, André, vielen Dank, hat Spaß gemacht, ja, und dann würde ich sagen, auf bald.
Bis zum nächsten Mal.
Das war ein Podcast über Videospiele. Blind Date Gamer mit Boris Kretzinger und André Eimann. Spielen wie beim ersten Mal.